Gut, dass du das sagst, weil ich das schlecht abschätzen kann, wie gut ich jetzt hinten ankomme. Also es ging um das, was Pia einleitend gesagt hat, dass da im Wort Gottes steht, dass wir Gott lieben sollen mit aller Kraft, mit allem, was wir haben. Und dass wahrscheinlich du vielen aus dem Herzen gesprochen hast, sagst, oha, das ist eine schwere Aufgabe. Eigentlich eine Aufgabe, die wir fast nicht erfüllen können. Aber Liebe, wenn wir uns mal vorstellen, dass ein junges Paar, gerade frisch verheiratet, jetzt die ersten Tage auf der Hochzeitsreise erlebt und morgens der Ehemann aufwacht und sagt, oha, ich soll meine Frau heute den ganzen Tag lieben, das wird anstrengend. Ist es ja nicht. Lieben ist ja nicht etwas, was uns anstrengt, sondern Lieben ist ja etwas, was uns zum Bedürfnis geworden ist. Die Liebe wirkt es ja, dass es nicht anstrengend ist, sondern dass es schön ist, dass wir daran leben, dass wir uns daran freuen. Trotzdem empfinden wir oft, Gott zu lieben als etwas, was wir tun müssen. Und wir können es eigentlich gar nicht so richtig aus eigener Kraft. Man kann sich nicht zwingen, Gott zu lieben. Martin Luther hat mal das schöne Wort oder einen schönen Vergleich gebraucht, dass er sagt, man muss einem Stein, der in der Sonne liegt, nicht befehlen, dass er warm wird. Ein Stein, der im Schatten liegt, der kann noch so oft, wenn wir mal sagen, dass er ein bisschen Leben hat und denken kann, sagen, ich will warm werden, ich will warm bleiben. Nein, er wird warm, wenn er in der Sonne liegt. Und unsere Herzen werden warm, wenn wir uns der Liebe Gottes öffnen und aussetzen. Und wir haben so viele schöne Lieder eben in der Anbetungszeit, in der Lobpreiszeit gesungen von der Liebe Gottes, dass er uns beschenkt, dass wir reich beschenkt sind, dass unser Vater ist. So dass man sagen kann, ja, da so ein Gottesdienst ist so eine Zeit, in der wir uns in die Sonne legen. Und das wünschte ich mir, dass das so ist. Und damit komme ich auch eigentlich zu dem Thema meiner Predigt heute Morgen. Aus Jesaja 66, Vers 13 möchte ich euch diesen Vers vorlesen, den ihr sicherlich in diesem Jahr nicht das erste Mal hört. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Habt ihr mit Sicherheit in diesem Jahr schon mal gehört. Das ist nämlich dieser Bibelvers, der über diesem Jahr steht, als die sogenannte Jahreslosung. Und ich denke, dass das auch so über unserem Leben stehen darf. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Als ihr das erste Mal vielleicht Anfang des Jahres diesen Vers gelesen habt, habt ihr sicherlich ein angenehmes Gefühl gehabt. Und das liegt in zwei Worten. Einmal ist es trösten, das Positives, was wir empfinden. Und das zweite ist Mutter. Trösten. Das ist ja so, dass wir alle Situationen kennen, in denen wir Trost brauchten und vielleicht auch Trost empfangen haben. Vielleicht haben einige oder uns schon in diesen ersten zwei Monaten des Jahres das miterlebt, eine eigene Situation und sagen, ja richtig, da ging's mir schlecht und da hat Gott das getan, da hat er mich getröstet. Wir brauchen nicht immer Trost. Meine Frau und ich, wir haben vor kurzem unsere goldene Hochzeit gefeiert. War eine ganz tolle Sache. Haben das im Kreis der Familie, etwas erweiterten Kreis der Familie gefeiert. An solch einem Tag brauche ich nicht Trost, sondern ich freue mich, bin dankbar für all das, was Gott mir, was er uns geschenkt hat. Und so meine ich, ist es auch natürlich, wenn wir in unserem praktischen täglichen Leben sehen, wie reich Gott uns beschenkt, dass wir nicht allein sind, dass er da ist. Aber dann gibt es auch Situationen, in denen wir Trost brauchen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann ein Kind sein, das aus der Schule kommt und weint, weil die Freundin nichts mehr von dem Kind wissen will. Oder ein anderer eine Arbeit geschrieben hat und wiederbekommen hat und die Zensur ist deutlich schlechter als eigentlich gehofft und erwartet, dann braucht man Trost. Ja, Trost brauchen wir als Erwachsene, vielleicht wenn ja wir auch an die Seite gedrängt werden, wenn uns Unrecht geschieht. Trost brauchen wir, wenn wir krank werden. Vielleicht sogar, wenn so der Arzt uns sagen muss, naja, das ist, wir haben es festgestellt, es ist Krebs. In solch einer Situation brauchen wir Trost. Trost in der eigenen schweren Krankheit. Trost, wenn wir daran denken, dass wir selbst einmal sterben müssen. Vielleicht denken, ich stehe jetzt kurz davor. Trost brauchen wir, wenn ein Mensch, der uns nahe steht, von unserer Seite gerissen wird und wir jetzt da sind und alleine sind, dann brauchen wir Trost. Und gerade so bei diesen letzten zwei Beispielen, die ich genannt habe, merken wir, dass wir eigentlich einander gar nicht wirklich in solche Situationen trösten können. Wirklich trösten kann uns nur Gott. Und das Schöne in dieser Jahreslosung ist, er kann uns nicht nur trösten, sondern er will uns trösten. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. So steht es in der Hoffnung für alle. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Wie tröstet denn eine Mutter ihr Kind? Die Mütter unter uns wissen das und die Väter haben sicherlich auch schon gesehen. Es gibt übrigens diese Jahreslosung auch so mit einem Poster, wo ein großes Pflaster drauf ist. Und da steht eben diese Losung drauf, ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Ja, das Kind, das gefallen ist und sich das Knie aufgeschlagen hat und die Mutter kommt und macht ein Pflaster drauf. Es sind beim Kind oft ja noch so die kleinen Dinge, wo die Mutter auch wirklich trösten kann. Wie tröstet eine Mutter? Die Mutter kommt und nimmt das Kind in die Arme. Tröstende Mutter geht immer mit Drücken in den Arm nehmen und mit ganz lieben Worten. Es wird wieder besser. Ich bin da. Och, das tut mir leid. Da leidet jemand mit. Das Kind spürt, ich bin nicht mehr allein. Da ist jemand, dem darf ich vertrauen. Der Schmerz am Knie geht eigentlich nicht sofort weg. Er wird besser durch diese Worte. Das bewirkt etwas. Aber eigentlich, die Situation ist noch gar nicht anders. Aber das ist Trost, dass auf einmal jemand da ist, der mich in die Arme nimmt, der mir gut zuspricht, der mir bewusst macht, ich werde geliebt, ich bin in dieser Situation nicht allein. So tröstet Gott. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Wir haben Gott ja in unserer Vorstellung auch vom Sprache her immer als Vater vor Augen. Und das ist schön, einen Vater zu haben. Dahinter steht ja etwie Festigkeit, Stärke. Und das wird ergänzt jetzt durch dieses Bild. Unser Gott ist auch der Gott, der tröstet wie eine Mutter. Auch das ist in Gottes Herzen, wird aufgehoben, das erweitert das Bild, das wir von Gott haben. Ja, er ist der Gott, der kommt, der uns in die Arme nimmt, der sagt, ich verstehe dich, ich bin da. Dieser Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und gerade durch das Leben Jesu wird uns das bewusst. Er kommt, er kennt unsere Not, er leidet mit, er versteht uns. Es gibt keine Situation in unserem Leben, in der wir nicht sagen könnten, Jesus weiß, was ich jetzt empfinde. Er ist abgelehnt worden. Er hat Schmerzen erlitten. Er ist verhöhnt und verspottet worden. Und er hat die Realität des Todes persönlich mit durchlitten. Gott ist da und in Jesus Christus zeigt er, ich bin für dich da. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Jahreslosung. Sie steht ja im Alten Testament, im Propheten Jesaja, im letzten Kapitel, Kapitel 66. Jesaja war ja Prophet Gottes, was heißt ein Sprecher Gottes. Gott hat durch ihn zu seinem Volk gesprochen. Gott hatte Israel, das Volk Israel, erwählt, sagt, du bist mein Volk und ich sorge für dich. Da ist eine Beziehung, geradezu ein Bund geschlossen worden, den man vielleicht mit dem Ehebund vergleichen kann und der auch oft mit einer Ehe verglichen wird. Jeder hat seine Seite. Dieses Volk sollte Gott lieben. Und zum Lieben gehört auch, dass ich frage, was will denn der andere? Was macht ihm Freude? Und was darf ich nicht tun, um ihn nicht zu verletzen und zu beleidigen, um mich von ihm abzuwenden? Die Gebote Gottes hat Gott gegeben. Und Gott hat gesagt, wenn ihr mich liebt, wenn ihr das haltet, ich bin da, ich bin euer Gott, ich werde für euch sorgen. Und wenn wir dann im Alten Testament lesen, gerade in den Büchern von Könige und Chronik, dann wissen wir, dass der Weg Israels so ein Schlängelweg ist. Einmal ein König, der Gott ehrt, und das Volk schließt sich an. Dann kommt ein König, der dem Götzen anhängt, und das Volk schließt sich an. Und wenn man das so liest, dann denkt man ja, mehr Götzendienst als Gottesdienst. Ich habe manchmal so das so verfolgt, habe gedacht, ein bisschen spiegelt das auch mein Leben, meine Beziehung zu Gott wider. Da ist so, es ist nicht immer ein ganz gerader Weg. Gerade eben am Anfang, da waren große Schlängeln, ich wusste alles. Ich war ein Kind Gottes, aber ich wollte andere Dinge haben und es waren andere Sachen mir wichtiger geworden. Und so war es im Volk Israel auch. Da waren andere, die Götzen, das war viel interessanter, viel spannender. War ja auch in diesem Götzendienst einmal viel Böses verbunden, aber auch so was Unheimliches. Da war ja, Okkultismus spielte da ja mit hinein, etwas, was so kribbelnd war, was so dunkel war, was schauderte. Und den Gott Israels konnte man nicht sehen. Und so ist dieses Volk immer wieder von Gott weggegangen. Und Gott hat um dieses Volk geworben. Deshalb waren die Propheten da, hat das Volk ermahnt, hat immer wieder gesagt, das geht nicht mehr. Und schließlich hat er Strafe angedroht, die sich dann ja vollzog. Jesaja hat ja so um 720 vor Christus etwa in Jerusalem gelebt. 722, es war ja schon, Israel war geteilt in das Nordreich Israel, in Südreich Juda, im Nordreich. 722 wurde Samaria, die Hauptstadt, eingenommen von den Assyrern, die damals Weltmacht waren, und das Volk besiegt. Und wie es damals war, das ganze Volk wurde weg aus der angestammten Heimat weggeführt, oft 1000 Kilometer weit, woanders neu angesiedelt. Dann war diese Kraft gebrochen eines Volkes. Das geschah zur Zeit Jesajas. Das hat er nicht unmittelbar selbst, aber eben miterlebt. Das kommt im ersten Teil des Jesaja-Buches vor, auch die Vorhersage, dass Gott auch Jerusalem als Hauptstadt und das Volk Juda eben auch strafen wird, wegführen wird, dass Jerusalem zerstört werden wird und das Volk nicht mehr bestehen wird. Das würde bedeuten, was, und das hat sich dann ja erfüllt, 586, also nach Jesaja, da waren die Babylonier an der Macht und die haben ja Jerusalem belagert, eingenommen, die Stadtmauern zerstört, den Tempel Salomos zerstört und das Volk wurde weggeführt in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Wenige blieben noch in dem alten Land. Es war alles am Ende. Israel war am Ende. Obwohl sich das noch nicht erfüllt hatte zur Zeit Jesajas. Aber das wurde dann. Und dann kommt der zweite Teil im Propheten Jesaja. Dieser zweite Teil beginnt mit dem 40. Kapitel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Jerusalem steht hier für das Volk Israel, für das ganze Volk. Und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. In diesem zweiten Teil dieses Buches Jesaja spricht Jesaja und letztlich da Gott, spricht Gott in diese Situation. Jerusalem ist am Boden. Sprecht mit Jerusalem freundlich. Gott richtet dieses Volk wieder auf. Und dahinter steht eigentlich das Volk Gottes, stehen auch wir. In den weiteren Entwicklung dieses zweiten Teils, alle Verse, die wir so gerne zu Geburtstagen und so anderen zusagen, stehen in diesem zweiten Teil von des Propheten Jesaja. Müsst ihr mal gucken, wer die alte Luther-Übersetzung oder die Luther-Übersetzung hat mit den fettgedruckten Versen, werdet ihr im zweiten Teil Jesajas vieles finden. In diesem Teil spricht Gott von dem leidenden Gottesknecht, der aber die Welt erlösen wird. Und diese Zusagen Gottes werden so groß, dass er von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde spricht. Gott sagt, das ist ziemlich am Ende, Jesaja 65, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken, sie werden vergessen sein. Freut euch und jubelt über das, was ich tue. Jerusalem wird von fröhlichem Gesang erfüllt sein und die Menschen sind voller Freude. Auch ich werde jubeln über Jerusalem, über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen. Das lesen wir schon im Alten Testament am Ende dieses Prophetenbuches Jesaja. Und wir finden es ganz ähnlich am Ende des Neuen Testamentes, Offenbarung 21, sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott wohnt unter den Menschen. Es wird keinen Tod mehr geben, es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Und Gott wird die Tränen abwischen. Tröstet mein Volk. Was hier dem Volk Israel gesagt wird, da merkt man auch, dass hier auf einmal diese Schau größer wird und dass eigentlich die ganze Welt, die Menschheit mit eingeschlossen ist in diesen Trost Gottes. Wir leben in einer Welt, die an vielen Orten trostlos ist. Und Gott sagt, tröstet mein Volk. Ich will euch trösten. Trost verändert nicht unbedingt sofort die Situation. Aber Trost bedeutet, ich habe eine Zukunft. Und die Zukunft, die wir auch haben, ist, dass wir einmal im Reich Gottes sein werden. Trost bedeutet, ich bin nicht allein. Da ist einer, der mich in die Arme nimmt. Was auch in meinem Leben im Augenblick geschieht, Er nimmt mich in den Arm und sagt, es tut mir leid, was du erfährst. Ich verstehe dich. Und ich bleib an deiner Seite. Ich bin da. Ich hab dich lieb. Das ist Trost. Und das gilt für uns, wenn wir diese Jahreslosung lesen, ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Als Jesus ziemlich am Ende seines irdischen Lebens mit seinen Jüngern zusammen war und ihnen sagte, ich war bis jetzt immer bei euch, aber ich werde euch verlassen, ich werde zu meinem Vater im Himmel zurückkehren, da war es ja so bei diesen Jüngern, als wäre, wie wenn man so die Narbe eines Rattes nimmt, dass in der Mitte die Narbe rausgenommen würde und nur noch das Rad bleibt. Es war ja das, worum sich alles drehte in ihrem Leben, was Ausrichtung gab und Kraft gab. Das war ja, wenn Jesus nicht da ist, alles weg. Und da sagt Jesus ihnen, ich will euch nicht wie Waisen zurücklassen. Ich will euch einen Beistand, wird auch anders übersetzt und es ist auch anders noch mit gemeint, das gehört mit dazu, ich will euch den Tröster senden, den Heiligen Geist. Ich gehe, aber ich werde den Vater bitten, und er wird euch den Trost von Gott geben, den Heiligen Geist. Als wir Jesus Christus in unser Leben aufnahmen, und sagten, du sollst der Herr meines Lebens sein. Vergib mir meine Schuld. Mein Leben gehört dir. Da hat Gott mit uns einen Bund gemacht, wie mit dem Volk Israel damals. Seitdem gehören wir zu ihm, wir sind seine Kinder. Und da hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Der Heilige Geist ist da. Und er wohnt in unserem Herzen. Er zwingt uns zu nichts. Wir müssen unser Herz offen haben. Wir müssen ein offenes Ohr für ihn haben. Wir müssen auf ihn hören. Er ist da. Gott ist uns nahe. Und Gott tröstet uns, in welcher Lage wir auch sind, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns sagt, Gott ist jetzt da. Der Heilige Geist, der uns bewusst macht und Blick dafür gibt, dass wir eine Zukunft und Hoffnung haben. Gott tröstet uns durch den Heiligen Geist. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Das kann sein, dass man im Gottesdienst sitzt und auf einmal ist ein Wort und das fällt uns auf einmal ins Herz und wir spüren, das hat Gott in meine Situation hineingesprochen. Das ist Trost Gottes. Wir hatten eine Frau aus unserer Gemeinde hat mir gesagt, sie hat diesen vom Arzt eben auch diese Diagnose bekommen, dass sie Krebs hat. Und sie hat es getröstet, dass ein prophetisches Wort von Gott kam, direkt von Gott ihr ins Herz gegeben. Es war schon vorher, so dass sie irgendwie darauf vorbereitet war und damit auch die Kraft hatte, damit umzugehen. Inzwischen hat sie die Operation schon hinter sich und es ist alles gut, aber sie sagt, das hat mich getröstet. Trost kann sein, dass andere Menschen da sind. Gott sehen wir nicht, aber da sitzen wir vielleicht mit Menschen zusammen in der Gemeinde und Gott benutzt sie, um uns zu zeigen, da ist noch einer an unserer Seite, dem ich was erzählen kann. Ja, wir finden, um andere zu trösten, nicht immer die richtigen Worte. Manchmal genügt es einfach, da zu sein. Aber dass man da ist und dass jemand ist, der vielleicht auch der Situation betet, ist ein Trost. Gott tröstet auf unterschiedliche Weise. Und dazu gebraucht er auch die Gemeinde. Ich erinnere mich, ich war noch in Hamburg als junger Pastor. Wir hatten noch damals zwei Kinder und unsere Älteste waren in Dänemark im Urlaub an der See. Und sie hatte schon Husten, als wir von zu Hause wegfuhren, war auch untersucht worden und so. Und wir dachten, ihr tut das auch sicherlich gut dann am Meer. Und dieser Husten wurde dort so stark, dass sie keine Luft bekam in der Nacht, empfanden das als Erstickungsanfälle und waren noch sehr, sehr beunruhigt und sind dann in aller Frühe, es war ein Sonntagmorgen, ins Krankenhaus mit ihr und haben sie untersuchen lassen. Und die Ärzte haben nicht so richtig im Krankenhaus da in Dänemark gefunden, was die Ursache sein könnte. Sie wurde isoliert gelegt, meine Frau konnte bei ihr bleiben und es hat uns doch sehr beschwert. Und das war Sonntagmorgen. Und da habe ich damals, ich weiß gar nicht mehr wie, denn mit Handy und so weiter, all das gab es ja damals noch nicht, aber vielleicht über Telefonzelle, ich habe zu Hause angerufen. Und ich wusste, heute Morgen versammelt sich unsere Gemeinde und mein Vorgänger Fritz Mohn sollte predigen und war ja da. Und er hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und oder mit jemand aus Hamburg, mit der Bitte, denkt an uns, so und so ist die Situation, bitte betet für uns. Und ich weiß noch, wie mich das getröstet hat. Das war wohltuend, zu wissen, in dieser Situation, wir sind nicht allein. Und da sind noch andere Menschen und die beten, wir sind auch von Gott nicht vergessen und verlassen. Gott tröstet. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, dass Paulus auf dem Weg nach Rom ja viele Schwierigkeiten hatte mit Schiffbruch und so weiter. Und dann das letzte Stück nach Rom musste er zu Fuß gehen. Er wurde ja bewacht, begleitet von Soldaten, hatte eine gewisse Freiheit. Er wusste nicht, was in Rom alles auf ihn warten wird und wie sein Gerichtsfall verhandelt wird vor dem Kaiser. Und dann wird uns berichtet, dass aus der römischen Gemeinde, da kannten viele Paulus, wenn man den Römerbrief liest, dann weiß man das, dass Leute aus der Gemeinde ihm entgegenkamen. Und da wird auch ein Ort genannt, wo sie ihm entgegenkamen. Das war nicht nur die Straße runter, sondern das waren so 40, 50 Kilometer. Und dann heißt es da, als er die Brüder sah, wurde er zuversichtlich, gestärkt und getröstet. Ein Paulus, der große Gottesmann, der Mann, durch den Gott viel tun konnte, aber in einer Situation, wo er dankbar ist, dass da Brüder und Schwestern sind, die ihn lieben, die ihn annehmen, und er weiß, ich bin nicht allein. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du sagst, ja, ich brauche Trost. Nimm es doch mit als die Zusage Gottes für dich. Ich bin da. Ich weiß um deine Not. Ich halte dich fest an meiner Hand. Und ich habe für dich einen guten Weg und ein großes Ziel. Lasst uns beten. Für diese Zusage, lieber Vater im Himmel, der du Vater und Mutter für uns bist, danken wir dir. Du hast niemanden von uns vergessen. Wir gehören zu dir. Und unser Leben ist geborgen in deiner starken Hand. Und ich bitte dich für alle unter uns, die gerade diesen Trost brauchen, lass das durch deinen Heiligen Geist in ihr Herz hineinfallen, diese Gewissheit deiner Liebe. Amen.